Er rennt und trennt.
Herzlich willkommen beim Grenzgänger-Podcast mit Gästen aus dem Innviertel und dem Passauer Land. In dieser Folge zum Thema Familienerlebnis sind wir im Innviertel zu Gast bei Christian Dietachmeier im Dinoland Schloss Katzenberg und im Passauer Land bei Ralf Braun im Haus am Strom.
Ich bin der Ralf Braun, ich leite die Umweltstation Haus am Strom im Landkreis Passau. Wir haben 4 Themenschwerpunkte, einmal die Natur im Donautal außerhalb des Wassers, dann das Thema Energie, weil wir hier direkt am Wasserkraftwerk sind, dann der Mensch und die Donau, das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen aufgegriffen und das letzte ist dann das Wasser. Wie gehen wir mit Wasser um, was macht Wasser? Und uns ist wichtig, dass wir sehr interaktive Elemente haben, also dass man sehr viel ausprobieren kann, hebeln kann, balancieren kann. Und wir haben auch lebendige Tiere, also eine Smaragdeidechse als Edelstein der Donauleiten oder auch die Fische. Und da haben wir dann auch die Möglichkeit bei den Fischen, dass man sich ein wenig hinhockt und denen zuschaut, ein bisschen die Fische studiert und ein bisschen zur Ruhe kommt.
Für Technikinteressierte gibt es ja ein besonderes Schmankerl.
Wir haben einen Wasserfahrstuhl, weil das Haus ist barrierefrei. Der wird mit Donauwasser betrieben. Wir sind hier am Kraftwerk, das heißt, wir haben einen Höhenunterschied von 9 Metern ungefähr an der Schleuse. Und diesen nutzen wir, um unseren Wasserfahrstuhl zu betreiben. Das heißt, wir lassen Wasser von oben reinlaufen und der Fahrstuhl hebt und senkt sich und wir lassen es nach unten wieder ablaufen. Diese Höhenenergie nutzen wir für den Wasserfahrstuhl. Wenn das Wasser reinläuft, dann senkt sich der Fahrstuhl und wenn es rausläuft, dann hebt sich, weil wir indirekte Rollen haben. Und dieser Fahrstuhl ist einfach ein Prototyp, den gibt es weltweit einfach nur in der Art, so wie er ist, nur bei uns.
Ein wichtiges Thema im Haus am Strom ist die Umweltbildung. Wie geht ihr das an?
Also einerseits eben durch die Ausstellung, wo wir wollen, dass die Menschen positiv an diese Themen rangehen, weil es ja teilweise schon schwierige Themen sind, Trinkwasser, die Reinheit des Wassers oder Energiesparen und so weiter. Und mit unserer Ausstellung ist einfach sehr interaktiv, das heißt, die Menschen haben ihren Spaß dabei, wenn sie irgendwelche Elemente bedienen, wollen einfach, dass das einen Spaß macht und dass die Leute sich aber mit dem Thema beschäftigen. Wenn man in die Ausstellung reinkommt, haben wir erst schon mal eine Rampe, wo wir Tierchen zum Betrachten haben. Man muss erst einmal einen Knopf drücken, damit man die überhaupt einmal sehen kann. Dann sind da Lupen und mit der Lupe kann man dann zum Beispiel den Hirschkäfer genauer betrachten. Wir haben ein Balancierspiel, wo man eben Bälle symbolisch aus den Alpen oder aus dem Mittelmeerraum oder aus dem Schwarzmeerraum herbalancieren. Und wenn man die dann praktisch in der Mitte versenkt, die Kugel, an vielen anderen Löchern, an Gefahren, zum Beispiel Autoverkehr oder Spritzmittel von der Landwirtschaft, vorbei balanciert ins Donautal und den Ball dann im Donautal versenkt, dann kriegt man eben die Information, was diese Mittelmeerbiene, sage ich mal, die aus dem Mittelmeerbereich vielleicht kommt, was die braucht und was die hat. Und das Symbol ist eigentlich, dass sich da Pflanzen und Tiere aus verschiedenen geografischen Regionen auch hier treffen und das eben diese Besonderheit vom Donautaler ausmacht. Im ersten Raum haben wir auch nochmal unsere Smaragdeidechse, unseren Edelstein, sage ich immer, von den Donauleiten. Das ist schon auch was Besonderes. Unser Ziel ist natürlich, dass die Leute jetzt nicht draußen im Naturschutzgebiet rumrennen und diese Smaragdeidechsen suchen, um sie mal zu fotografieren oder um sie zu sehen. Und deswegen haben wir die einfach auch im Terrarium, damit die Leute das in Ruhe betrachten können, dass da keine negativen Einflüsse entstehen dadurch.
Was hat es mit dem Hausen auf sich?
Wir haben den Hausen aufgegriffen, weil wir hier ein besonderes Vorkommen von Sterlet haben. Das einzige Vorkommen vom Sterlet, wo er sich in Deutschland und Österreich fortpflanzt, im Jochensteiner Bereich. Und der Sterlet gehört zu den Stören. Und die Störe haben ja diese riesigen Fische hervorgebracht. Also der Hausen ist der größte. Der schwimmt eben vom Schwarzen Meer dann die Flüsse hoch. Auch die Donau ist ja früher hochgeschwommen, aber am Kraftwerk ist natürlich heute Schluss in Rumänien am 1. Aber die werden ja gigantisch groß, also das heißt bis zu 10 Meter sind die groß geworden. Und da haben wir einen solchen Hausen, haben wir zum Beispiel als Holzelement da und da kann man sich draufsetzen und wippen und sozusagen unser Fotopoint auch im Haus, genau. In einer Nische haben wir auch einen Luchs versteckt. Der Luchs ist einfach ja, die größte Katze, die wir bei uns haben, die Wildkatze bei uns. Und wir können zu der Population, die im Bayerischen Wald Mühlviertel ist, Böhmerwald, die erstreckt sich eben bis runter an die Donau. Wir haben ein Weibchen hier, das ab und zu mal ein Junge führt, darum wissen wir das. Der Luchs hat sehr große Reviere, 80 bis 100 Quadratkilometer. Und deswegen sind das jetzt nicht viele Luchse, die hier unterwegs sind, sondern wir haben einen Luchs wahrscheinlich oder vielleicht auch bis Passau dann noch einen zweiten, aber das ist das Revier von der Luchsin in Jochenstein. Dann der nächste Raum geht dann um die Energie, die das Wasser hat. Einerseits auch diese zerstörerische Kraft durch das Hochwasser. Das Thema Hochwasser wird mit Poldern bedient. Man kann den Wasserspiegel an Passau hochziehen und dann erscheinen also historische oder Fotos von Hochwasserereignissen in Passau, damit man das einmal sieht, wie das dann ausschaut, weil Dafür ist Passau schon bekannt für das Hochwasser, zumindest Deutschland. Und die wenigsten machen sich ja Vorstellung, dass man einfach mal auch ein Bild sieht, wie das dann ausschaut in Passau, wenn dieses Hochwasser da ist. Und an dieser Stadtsilhouette kann man eben dann den Hochwasserspiegel so hochziehen. Genau, das andere ist auch nochmal, wie geht man mit Energie um? Geht man sparsam um? Da haben wir Haus, sozusagen symbolisch der Haushalt. Wo kann man im Haushalt auch Strom sparen, dass man Stromspartipps kriegt? Und da einfach eine gewisse Motivation kriegt. Dann kann man auch mal sehen, was ist denn Energie? Wir haben Ruderboote, wo man durch Passau durchrudern kann. Also einfach so klassische Sportgeräte. Und gleichzeitig läuft der Film von Passau ab. Und da wird dann auch angezeigt, wie viel Watt erzeugt man denn. Immerhin so 100 Watt, das geht dann schon. Vielleicht schafft man auch 200, 300. Aber wenn man jetzt ein Fußballspiel von vorn bis hinten 1,5 Stunden anschauen möchte und dafür den Strom erzeugen müsste, dann ist man wahrscheinlich genauso geschafft wie die Fußballspieler. Also da merkt man dann schon, Energie ist auch was man spüren kann. Dann geht es auch nochmal um die Geologie, wie der Fluss, diese Kraft, die der Fluss hat, dieses Tal geformt hat. Der nächste Raum ist dann das Leben am Fluss. Der Mensch nutzt natürlich die Fische. Da haben wir das Aquarium dann auch verortet. Also früher waren die Fische eine sehr wichtige Nahrungsgrundlage, also Steinzeit, diese Dimension. Und dann mit der Regulierung der Flüsse sind natürlich die Fischzahlen oder die Mengen auch zurückgegangen und haben dann nicht mehr so die Bedeutung, wie es heute vielleicht haben. Aber heute ist es ein Hobby für Angler. Und wir haben hier in Jochenstein den sogenannten Jochenstein. Das ist ein Fels, der mitten in der Donau steht. Und da ranken sich natürlich auch gewisse Mythen von einer Nixe, weil früher die Flöße recht schlecht zu steuern waren, sondern natürlich manche Flöße auch zerstellt. Ja, und wie der Mensch hier lebt, das hat natürlich auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Also das Thema Nachhaltigkeit wird in dem Raum auch sehr stark aufgenommen. Wir haben Filme, wo man sich ein paar Anregungen holen kann, was man machen könnte, was auch in der Region auch passiert schon. Und wir haben ein Spiel am Handabdruck, wo viele Anregungen gegeben werden zu verschiedenen Themen, Mobilität, Natur im Garten oder Energie, der Umgang mit Wasser. Also diese Themen, die wir sowieso auch in der Ausstellung haben, werden dann nochmal mit ganz konkreten Tipps verbunden und spielerisch weiter verarbeitet. Und das letzte Thema, das wir aufgreifen, ist das Thema Wasser, weil tatsächlich hat das Wasserwirtschaftsamt Aquarium hier, wo Tierchen drin sind und wo Donauwasser durchgeleitet wird, wo die Wasserqualität überprüft wird, weil tatsächlich die Stadt Passau zum Beispiel aus dem Uferfiltrat ihr Trinkwasser auch gewinnt. Das Uferfiltrat ist natürlich jetzt nicht direkt das 1:1 das Donauwasser, aber wenn da Stoffe in der Donau sind, dann gelangen die schon auch ins Trinkwasser. Und darum wird es überprüft. Jedes Jahr werden 600.000 Stoffe neu erfunden und die kann man natürlich nicht alle überprüfen, ob die gefährlich sind und man kann auch nicht überprüfen, ob sie jetzt in der Donau gelandet sind oder nicht. Und mit diesen Tierchen geht das ganz einfach oder relativ einfach. Und diese Tierchen kann man dann bei uns im Mikroskop auch anschauen. Also wir haben Mikroskope, dann haben wir noch das Thema Wasserverbrauch. Wie viel Wasser verbrauchen wir? Einerseits haben wir Säulen dastehen, wo man sieht, wir haben so 120 Liter Wasser ungefähr pro Tag, pro Person. Und andererseits das virtuelle Wasser, was steckt in der Jeans, was steckt in der Aludose und was bewirkt das in manchen Ländern? Und dieses Wasser taucht ja gar nicht auf bei uns. Ja, und zum Schluss noch den Bogen wieder zum Anfang, zur Natur zu schlagen. Man setzt sich in so ein Sitzmöbel in Form eines Wassertropfens eine, setzt sich dann eine 3D-Brille auf und steht dann oben an der Hangkante im Naturschutzgebiet. Die Sonne geht auf und dann fliegt man los durchs Naturschutzgebiet, besucht die Smaragdeidechse, den Feuersalamander und zum Schluss eben auch noch in die Donau taucht man rein zum Sterlet und landet dann eigentlich wieder beim letzten Raum eben im Wasser und macht da diesen Rundschlag nochmal.
Nach diesen eindrucksvollen Erlebnissen haben sich die Besucher eine kleine Stärkung verdient.
Also in der Umweltstation haben wir auch Gastronomie, die im Außenbereich einen Biergarten hat zum Beispiel, dass man sich einfach nach dem Besuch auch gemütlich niederlassen kann. Wir haben so einen Spielbereich für die Kinder, wo man balancieren kann und schaukeln kann und so weiter, dass die Eltern einfach gemütlich ihren Kuchen und den Kaffee genießen können und die Kinder auch beschäftigt sind.
Gibt es ergänzend noch Tipps für die Zeit nach dem Besuch im Haus am Strom?
Es gibt auch schöne Wanderwege entlang hier im Naturschutzgebiet. Den Donausteig kann man entlang wandern oder oben Aussichtspunkte gibt es auch, wo man schön runterschauen kann. Das ist schon sehr beeindruckend. Und dieser 3D-Film, von dem wir vorher gesprochen haben, das ist tatsächlich auch so ein Aussichtspunkt, so Felsen, Der Ebenstein heißt der. Da, wenn man oben steht, das ist schon sehr erhebend, also wenn man da runterschaut.
Ein gutes Schlusswort. Danke für das Gespräch. Wir haben uns gefreut, im Haus am Strom vorbeischauen zu dürfen.
Ja, danke, freue mich auch.
Und für uns wird es wieder Zeit, ins Innviertel zu wechseln, wo uns unser zweiter Gast Christian Dietachmeier im Dinoland Schloss Katzenberg bereits erwartet.
Ich bin der Chrissy mit Namen Christian Dietachmeier und leite jetzt seit 2020 das Dinoland. Das Dinoland ist das Zuhause von 75 Dinos und davon sind circa ein gutes Drittel davon animatronisch bewegt und so eben angeordnet, dass man, wenn man durch den Park geht, einfach immer wieder ein Highlight zu Gesicht bekommt und im Grunde genommen nie genau weiß, was erwartet mich hinter dem nächsten Gebüsch. Wir haben zu Beginn des Parks und auch aber am Ende die sogenannte Zeitreise, einen maßstabsgetreuen Überblick über das Entstehen des Lebens und andererseits vom Planet Schule haben wir da eine Zeitreise, die die ganzen Zeitabschnitte, wie beginnend eben vor 500 Millionen Jahren Kambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm, Trias, Jura, Kreide und so weiter bis ins Quartär alles veranschaulicht. Wie haben sich da Kontinente auch bewegt? Welche Tiere oder welche Tierwelt ist entstanden? Und eben die zweite Zeitreise zeigt das maßstabsgetreu, dass praktisch auf 50 Metern man sieht, dass der Mensch eigentlich nur die letzten 20 Zentimeter dieser 50 Meter langen Reise einnimmt, dieser Zeitreise. Und am Ende, wenn man den Park gesehen hat und den ganzen Eindruck gewonnen hat, sieht man das noch einmal und dann vielleicht mit ein bisschen anderen Augen. Man, der Mensch hat eine Zeitspanne von maximal 2 Millionen Jahren in Menschheitsentwicklung. Die Dinos haben mit 17 Metern im Verhältnis zu 20 Zentimeter eine ganz andere Dimension.
Wenn man sich die Dinos im Park anschaut, fragt man sich, woher man wissen kann, welche Art von Haut oder sagen wir Oberfläche die Dinos hatten.
Die unterschiedlichen Texturen manifestieren sich aus der Entstehung, weil ja die Dinos Reptilien waren. Es waren nicht alle Reptilien Dinos, aber alle Dinos waren Reptilien. Und wie auch zum Beispiel Krokodile heutzutage oder Leguane auch Texturen auf der Haut haben, so ist es genauso damals gewesen. Und man findet oft dann so versteinerte, ich sag, Körperteile, wo man dann auch diese Texturen dann ableiten kann.
Es gab ja auch Dinos im Federkleid. Wie konnte man das rekonstruieren?
Was jetzt die Ähnlichkeit mit den Vögeln angeht, man sieht auch bei eben Fossilien, dass hier zum Beispiel Schäfte für Federn waren, in den Gliedmaßen zum Beispiel. So kann man dann auch sehen, okay, dass die ja schon ein Federkleid hatten, manche davon.
Ein konkretes Beispiel?
Das Bindeglied zwischen den Dinos und den Vögeln war ja der Archaeopteryx. Der hatte zum Beispiel ein Brustbein, das notwendig war, damit auch Vögel fliegen können.
Im Dino-Park gibt es ja nicht nur Dinos zu sehen, sondern auch verschiedene Shows. Wie kann man sich das vorstellen?
Der Vizedekan der Universität Wien, der paläontologischen Abteilung, der Universitätsprofessor Dr. Jürgen Kriewet, ist unser Kurator. Und in enger Zusammenarbeit sind von mir 3 Shows entwickelt worden, nämlich das Entstehen, das Aussterben und Leben nach den Dinos. Er hat diese Shows entsprechend begutachtet und auch so authentifiziert, dass das, was da drinnen in den Shows präsentiert wird, absolut authentisch ist. Und für mich ist es wichtig, dass ich die Sprache der Kinder spreche und das ist auch bei den Feedbacks immer wieder erkennbar, dass die Kinder unglaublich in den Bann gezogen werden, weil ihnen auf kindlicher Art und Weise diese ganzen Dinge näher gebracht werden, aber auch die Erwachsenen immer wieder, was man sieht, auch sehr viel Wissen mitnehmen und dann im Anschluss sagen, wow, da habe ich jetzt wirklich viel an Wissen mitbekommen, hätte ich nicht gewusst. Und es ist wichtig, dass die Shows nicht nur einerseits authentisch sind, sondern auch sehr viel an Entertainment, Unterhaltung in sich haben. Und wir haben auch eine pädagogische Begleitung der Shows. Das heißt, immer wieder sind Pädagogen, die uns beraten, in welcher Form wir bei dem ganzen Entertainment da die Kinder auch so entsprechend mit Informationen versorgen können, dass sie keine Angst haben, beziehungsweise dass hier gewisse Themen verpackt werden, wie zum Beispiel, dass man nicht untereinander streitet oder dass man keine fremden Tiere angreift oder dass man nicht von zu Hause oder von den Eltern Kindern wegläuft. Das wird alles an pädagogischen Inhalten in den Shows verpackt. Und darauf bin ich, muss ich sagen, sehr, sehr stolz, weil das ist auch einzigartig.
Wie kann man sich das genau vorstellen?
Zum Beispiel konkret bei einer Show beißt mich ein Dino und ich blute an der Hand, was natürlich Kunstblut ist oder Bühnenblut ist. Und dann wird am Ende der Show den Kindern klargelegt, pass auf, Pigeon greift keine fremden Tiere an, weil die können beißen. Aber dann wird dann auch das aufgelöst, dass der Dino mich gar nicht bissen hat, sondern dass das praktisch nur Teil der Show war. Und somit sehen die dann, aha, okay, es ist gar nichts passiert. Sie können beruhigt nach Hause gehen, können beruhigt schlafen. Und dieses ganze Thema eben, Blut, Beißen, Verletzung, wird aufgelöst, dass da gar nichts passiert ist, sondern eben, dass das wie im Theater, im Fernsehen oder auf der Bühne einfach ein Bestandteil der Show war.
Der Dino-Park ist ja auch sehr interaktiv. Was können die Kids noch alles unternehmen?
Für uns war wichtig, dass der Park viele zusätzliche Attraktionen bietet, wie zum Beispiel eben eine Goldwaschanlage, Dino-Scooter oder Dino-Rides, einem Wasserspielplatz, wo man auch seine Entchen einen 200 Meter Parcours schwimmen lassen kann. Dann zusätzlich eben so einen Flying Fox, Rutschen, Klettergeschichten. Also das Kind soll hier den ganzen Tag Entertainment und Unterhaltungs- und Bespaßungsmöglichkeiten vorfinden, wie zum Beispiel auch das Forschercamp, wo man echte Fossilien freilegen kann. Ein Kino, wo ich im Halbstundentakt nach verschiedenen Altern sortiert auch Filme mir anschauen kann. Also es wurde von Google errechnet, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei uns 4 Stunden im Park sind. Und wenn man bedenkt, dass vielleicht manche schon nach 2 Stunden gehen, weiß man, dass dann viele hier auch 6 Stunden oder mehr verbringen. Einfach, weil sie auch sagen, okay, ich möchte das gesamte Programm miterleben, was hier angeboten wird. Und da geht es schon los. Möchte ich die erste um 11.30 Uhr, aber die letzte auch um 15.30 Uhr sehen. Und daraus resultierend gibt sich ein wunderbarer, schöner Tag, wo ein Tag gar nicht genug ist.
Katzenberg liegt ja sehr nahe an der Grenze zu Bayern. Was bedeutet das für das Dinoland?
Der Standort direkt an der Grenze ist für uns zum einen wichtig, um nicht nur Österreich, sondern auch deutsche Besucher anzusprechen. Wir nehmen auch Rücksicht auf die Ferienzeit, die manchmal unterschiedlich sind in Österreich und in Deutschland, weil in schulfreien Zeiten wir von Mittwoch bis Sonntag geöffnet haben. So genießen dann die einen oder anderen vielleicht den Ferientag, der in Deutschland jetzt schon vorherrscht. Und andererseits öffnet sich dadurch die Möglichkeit, dass eben man die Grenze überschreitet von Deutschland herüber. Die Aufteilung ist circa 50-50. Wir haben einen Anteil eigentlich fast gleich Besucher aus Österreich und Deutschland. Und das ist für die, wie man so gesehen hat, eine ganz tolle Geschichte.
Wenn wir schon bei den Besuchern sind, stellt sich natürlich die Frage nach den Öffnungszeiten.
Das Dinoland ist Samstag und Sonntag geöffnet von 10 bis 17 Uhr, außer in den bayerischen oder österreichischen Schulferien. Da öffnen wir bereits ab Mittwoch von Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.
Kann man die Eintrittskarten auch vorbestellen?
Wir haben eine Tageskasse, aber es hat sich gezeigt, dass dort Wartezeiten entstehen können. Und deswegen ist es sicher besser, wenn man das Ticket online über unsere Webseite bucht, weil dann geht es zügig durch. Hinkommen mit dem Ticket, Informationen erhalten, gescannt, fertig, im Park drinnen.
Danke für das Gespräch und die spannende Zeit im Dinoland Schloss Katzenberg.
Ich sage auch vielen Dank, dass wir dort mit dabei sein dürfen und ich hoffe, wir sehen uns bald einmal im Dinoland Schloss Katzenberg.
Und das war's schon wieder mit unserem Grenzgänger-Podcast.
Vierti. Ja, rennt. Und trennt.
Der Grenzgänger-Podcast ist im Rahmen eines Interreg-Projekts von S'Innviertel Tourismus und dem Passauer Land entstanden. Interreg Bayern Österreich 2021 bis 2027. Gemeinsam grenzenlos gestalten. Kofinanziert von der Europäischen Union.